Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute Vormittag um 11:30 war es soweit. Am Karolinska-Institut in Stockholm wurden die Träger des Nobelpreises für Physiologie bzw. Medizin 2020 bekannt gegeben. Mit deutlich weniger Presse vor Ort als üblich aufgrund des neuen Coronavirus. Und Viren standen auch insgesamt im Zentrum der Veranstaltung, allerdings nicht SARS-CoV-2.
This year's Nobel Prize in Physiology or Medicine awards the discovery of the hepatitis C virus, a major cause of liver inflammation, also known as hepatitis. Hepatitis C causes 400,000 deaths annually, and it's one of the most common causes of liver cancer and liver transplantation.
Den Medizin-Nobelpreis 2020 erhalten die US-Amerikaner Harvey J. Alter und Charles Rice sowie der Brite Michael Houghton, und zwar für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus. Ursache für 400.000 Todesfälle jährlich und eine der häufigsten Ursachen für Leberkrebs und Lebertransplantationen, so die Begründung des Nobelpreiskomitees. Wie lang und steinig der Weg bis zur Entdeckung des Hepatitis-C-Virus war und für welche Forschungsarbeiten genau die drei heute bekannt gegebenen Wissenschaftler den Nobelpreis im Dezember erhalten sollen, darüber spreche ich jetzt mit dem Medizinjournalisten Martin Winkelheide. Martin, erstmal grundlegend, was kennzeichnet, was charakterisiert dieses Hepatitis-C-Virus?
Eigentlich gibt es nicht das Virus, sondern es sind ganz verschiedene Viren. Also es gibt 7 Genotypen und 67 Subtypen von diesem Virus. Ein kleines RNA-Virus. Und diese verschiedenen Typen des Virus sind weltweit verbreitet. In Deutschland kommt es relativ selten vor. Und da sind es vor allen Dingen die Genotypen 1, 2 und 3. In anderen Regionen der Welt Genotyp 4. Und in anderen Regionen der Welt ist das Hepatitis-C-Virus auch sehr viel weiter verbreitet. In der Mongolei schätzt man, dass jeder zweite Mensch Träger des Virus ist. Und das Problem ist, das Virus macht nicht sofort richtig krank. Es kommt zu einer chronischen Infektion. Die Leber entzündet sich, verliert nach und nach ihre Funktion. Und damit steigt dann das Risiko, dass die Leber ihre Funktion komplett verliert. Also, dass eine Leberzirrhose sich entwickelt. Und dann steigt auch das Risiko für Leberkrebs. Also, es ist eine Krankheit, die langsam schleichend anfängt, aber sehr gefährlich ist.
Wann gab es denn die ersten Hinweise auf dieses Hepatitis-C-Virus?
Eigentlich mit dem Auftreten einer neuen Medizinform, nämlich der Transfusionsmedizin. Und dass man während Operationen eben den Blutverlust kompensieren wollte. Und dann hat man sehr schnell gesehen, Menschen, die eine Bluttransfusion bekommen haben, bekommen häufig eben eine Leberentzündung. Man hat dann in den 60er Jahren das Hepatitis-B-Virus als einen Erreger erkannt. Das war Baruch Bloomberg von den NIH, den Nationalen Gesundheitsinstituten in den USA. Und der erste Nobelpreisträger von heute, über den wir sprechen, Harvey Alter, der hat mit Baruch Bloomberg zusammengearbeitet, hat dann kurz danach als junger Arzt, hat dann danach dann an die Blutbank gewechselt und hat sich genau diese Posttransfusionshepatitis angeguckt, eben in den frühen 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und seine Erkenntnis war, wenn man Blutspenden aussortiert, die positiv auf Hepatitis B getestet werden, dann bekommen weniger Patienten, also weniger Transfusionspatienten eine Hepatitis. Aber diese Reduktion ist deutlich kleiner, als man erwarten könnte. Es war eine Reduktion um 20%. Die verbliebenen 80%, die müssten eine andere Ursache haben. Und auch im klinischen Verlauf gab es eben Unterschiede zur Hepatitis B. Und er schließt dann daraus, muss mindestens 2 Viren, die so eine Posttransfusionshepatitis auslösen können. Das genau in der Zeit entdeckte Hepatitis A-Virus konnte dann auch schnell ausgeschlossen werden. Und daher hat dieser Erreger dann den Namen gekriegt, Non-A, Non-B, Hepatitis-Virus.
Lassen Sie uns noch kurz darauf gucken, was haben die beiden anderen heute ausgezeichneten Nobelpreisträger dann noch dazu beigetragen, dieses Hepatitis-C-Virus zu verstehen?
Michael Houghton hat gezielt sozusagen im Plasma von infizierten Schimpansen nach Erbgutfragmenten gesucht von dem Virus und hat dann mit viel List und Tücke sozusagen dann mit einem immunologischen Anweis nachweisen können, dass dieses Virus da drin sein müsste und dass man das auch an Patienten weitergeben kann. Damit gab es einen starken Verdacht, aber noch nicht den endgültigen Beweis. Den lieferte Charles Rice von der Washington University St. Louis. Der hat sozusagen so ein RNA-Virus zusammengebastelt und hat dann einen Teil des Genoms, der zwingend dabei sein musste, noch mit dran gesetzt und hat damit Schimpansen infiziert. Und damit war dann der endgültige Beweis gelungen, ja, dieser Erreger kann Hepatitis C und eine Leberentzündung auslösen.
Wie wurde das Hepatitis-C-Virus entdeckt und welche Rolle spielte dabei die jeweilige Arbeit der heute bekannt gegebenen Nobelpreisträger? Informationen von Martin Winkelheide waren das. Wir hören uns gleich wieder, aber zunächst lassen wir einen Forscher aus Deutschland zu Wort kommen, der sein berufliches Leben ebenfalls dem Hepatitis-C-Virus gewidmet hat, der Molekularvirologe Ralf Bartenschlager. Er forscht dazu am Deutschen Krebsforschungszentrum und der Universität Heidelberg. 2016 hat er dafür den Lasker Award erhalten, ebenfalls ein sehr renommierter Preis für medizinische Forschung. Unter anderem zusammen mit Charles Rice, von dem wir gerade gehört haben. Vor der Sendung habe ich mit Ralf Bartenschlager telefoniert und ihn zuerst gefragt, ob er mit Charles Rice sozusagen im direkten Wettlauf im Labor war.
Ja, also das Virus wurde ja 1989 von Mike Houghton und Kollegen entdeckt. Und es war sehr früh klar, das Virus ist natürlich medizinisch relevant und wir wissen überhaupt nichts darüber. Mike Houghton hat mit seiner Entdeckung quasi die Blaupause geliefert, um sozusagen jetzt das Virus genau zu beforschen. Und da sind wir sehr früh eingestiegen, also ich mit meiner Gruppe und Charlie Rice mit seiner Gruppe. Und da haben wir uns quasi gegenseitig immer freundlicher, aber doch vorhandener Konkurrenz beflügelt.
Vielleicht können Sie das noch ein bisschen genauer beschreiben. Wie haben Sie Charles Rice dann so im persönlichen Umgang auch kennengelernt?
Absolut offen, ehrlich und vor allem fair. Es gibt ja immer auch so gewisse Konkurrenzsituationen, mal ist der eine vorne, mal der andere, gibt es ja auch immer einen gewissen Neid. Aber das war immer in einer absolut fairen Konkurrenz zwischen uns beiden. Und das zeichnet ihn aus meiner Sicht ab, dass er auch andere anerkennt und umgekehrt natürlich auch seine Leistung entsprechend anerkannt wird.
Sie haben also tatsächlich an ähnlichen Dingen im Labor geforscht wie der Michael Rice. Wo gab es denn da die, ich sag mal, die nahesten Berührungspunkte?
Naja, müssen Sie sich vorstellen, wenn ein neues Virus entdeckt wird, dann haben Sie eigentlich nur eine grobe Ahnung, was da eigentlich dahinter steckt. Sie kennen im Prinzip das Genom, Sie haben aber keine Ahnung über die Eigenschaften, wie es sich vermehrt, wie es die Zellen verändert und so weiter. Und Sie haben vor allem auch keine Möglichkeit zu studieren, wie es mit der Zelle sozusagen wechselwirkt und wo man vielleicht mit Medikamenten ansetzen kann. Und im Prinzip war die allererste Aufgabe erst einmal das Genom, sozusagen die Genomorganisation zu entschlüsseln, also welche Gene sitzen denn wo genau im Genom und welche Funktion haben diese Gene. Und das war eigentlich geprägt so in den ersten Jahren, ich würde sagen so 91 bis 95, aber immer auch natürlich im Hinterkopf die Tatsache, dass wir bis 99 das Virus nicht wirklich im Zelllabor vermehren konnten. Und das war natürlich der Haupthemmschuh bei allen Untersuchungen. Wir können zwar das Virus aus Patient isolieren, aber man kann es nicht in Zellen vermehren. Und wenn man das nicht kann, dann kann man tatsächlich nicht wirklich untersuchen, wie das Virus sich vermehrt und man kann auch nicht die Wirksamkeit von antiviralen Substanzen testen. Also haben wir uns beide schon sehr früh mit der Frage der Etablierung eines Zellkultursystems beschäftigt. Und da gab es verschiedenste Hindernisse zu überwinden. Ich denke, ein wichtiger Schritt nach vorne war, dass Charles Rice und seine Mitarbeiter zeigen konnten, dass das isolierte Genom, das er da molekular kloniert hatte, auch infektiös ist in einem Tiermodell, in dem Fall waren es Schimpansen. Wir haben einen analogen Versuch gemacht, wir hatten aber keine Schimpansenversuche machen können.
Weil das in Deutschland einfach nicht erlaubt war, Versuche mit Schimpansen zu machen.
Genau, das war nicht erlaubt und es war auch für uns als kleines akademisches Labor überhaupt nicht im Rahmen der Möglichkeiten. Wir sind quasi direkt auf die Frage abgehoben, können wir dieses Virus in irgendeiner Art in Standardzelllaboren vermehren? Und mein Mitarbeiter Volker Lohmann hatte dann 1999 quasi den Durchbruch mit einem entsprechenden ersten Zellkultursystem. Und das ging erstaunlich effektiv und wurde dann auch zum Goldstandard sozusagen bei der Entwicklung von antiviralen Medikamenten.
Das heißt, mit ein bisschen Glück hätten Sie vielleicht heute auch den Nobelpreis mitbekommen können.
Ja, es ist ein bisschen die Frage, wofür man ihn verleiht. Und soweit ich das jetzt aus der Verlautbarung sehe, wurde ja vor allem der Preis verliehen für die Entdeckung des Virus. Mhm.
Was war denn der erste Gedanke, der Ihnen heute in den Kopf kam, als Sie das Thema des Nobelpreises gehört haben?
Also ich hatte schon damit gerechnet, dass irgendetwas zum Thema Infektionskrankheiten dieses Jahr gewürdigt wird. Allein schon aufgrund der Umstände mit der SARS-Epidemie. Und da gibt es dann nicht so viele. HIV hatten wir schon, Papillomviren hatten wir schon. Also war HCV, Hepatitis C-Virus, schon ein heißer Kandidat. Und das ist dann tatsächlich auch passiert. Insofern freut es mich, dass jetzt das Thema auch mal entsprechend gewürdigt wird. Wir haben es geschafft, seit der Entdeckung des Virus durch Mike Houghton 1989 bis 2014, so lange hat es gedauert, also gerade mal 25 Jahre, dass wir jetzt eine Therapie haben, mit der wir fast alle Patienten heilen können. Und damit haben wir eine Situation, wo wir eine chronische Virusinfektion fast bei allen heilen können.
Der Molekularvirologe Ralf Bartenschlager aus Heidelberg über die Entdeckungsgeschichte des Hepatitis C-Virus und seine persönlichen Erfahrungen mit dem heute ausgezeichneten Charles Rice. In ihrem letzten Bericht schätzt die WHO, dass es weltweit mehr als 70 Millionen aktuelle Fälle von Hepatitis C gibt, beinahe so viele wie Menschen in Deutschland leben. Was das für die Betroffenen bedeutet und wie ihnen geholfen werden kann, darum soll es im nächsten Teil der Sendung gehen. Im vergangenen Jahr habe ich an der Universitätsklinik Köln einen Hepatitis-C-Patienten treffen können. Er hat mir seine Krankengeschichte erzählt, die sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt und die durchaus exemplarisch für viele Verläufe steht.
Infiziert habe ich mich, ohne es zu wissen, anlässlich einer Magen-Darm-Operation 1986, liegt lange zurück, weil die sehr umfangreich war, die Operation, mussten sehr viele Blutkonserven eingesetzt werden. Und in einer oder mehrere dieser Blutkonserven müssen zwingend Hepatitis C-Viren enthalten gewesen sein.
Damals seien Blutkonserven noch nicht so gründlich auf virale Erreger untersucht worden wie heute, so der inzwischen 65-jährige Patient. Jahrelang habe er anschließend nichts von der Infektion geahnt.
Die ist zufällig bei einer Blutabnahme vom blutabnehmenden Arzt festgestellt worden. Der hat sich kurioserweise gestochen mit der Nadel und hat dann gefragt, sind Sie schon mal auf Hepatitis C untersucht worden? Habe ich gesagt, nein, nicht, dass ich wüsste. Tja, dann ist das gemacht worden und dann war die Erkenntnis, die Diagnose tatsächlich Hepatitis C.
Im ersten Versuch soll die Viruserkrankung mit Interferon behandelt werden. Das lehnt der Patient aufgrund der bekannten Nebenwirkungen des Wirkstoffes wie Fieber, Grippesymptomen und depressiven Phasen ab. Die Erkrankung bleibt. Schließlich werden im Jahr 2014 neue Wirkstoffe gegen chronische Hepatitis C in Deutschland zugelassen. 2015 beginnt der Patient an der Kölner Uniklinik eine Therapie mit den Präparaten.
Also die Verträglichkeit der neuen Medikamente war ganz, ganz hervorragend, vollkommen belastungsfrei. Ich hatte keinerlei spürbare Nebenwirkungen, keine Schmerzen, keine Übelkeit.
Doch auch die ersten beiden Behandlungen mit den neuen Wirkstoffen bleiben erfolglos. Als Ursache dafür vermuten die Kölner Mediziner die durch die vorangegangenen Operationen verkürzte Darmlänge, wodurch die Medikamente nicht mehr so gut aufgenommen werden konnten. Erst im dritten, auf 12 Wochen angelegten Durchgang gelingt es schließlich, das Virus schon nach einigen Wochen einzudämmen. Gerade noch rechtzeitig. Denn inzwischen hat die Hepatitis C in der Leber des Patienten nicht nur zu einer Leberzirrhose, sondern auch bösartigen Lebertumoren geführt. Als letzter Ausweg bleibt im Frühjahr 2018 eine Lebertransplantation. Genau in der Zeit, als die neuen Medikamente ihre Wirkung entfalten.
Denn es war somit der Hepatitis die Möglichkeit genommen, auf das neue Organ überzuspringen. Dann wäre das neue, gesunde Organ, das ich habe, nämlich auch durch die Hepatitis C, infiziert worden und die Verweildauer in meinem Körper hätte sich dann deutlich verringert. Das ist ja klar.
Die antivirale Therapie läuft noch 4 Wochen nach der Transplantation weiter. Und das offenbar erfolgreich.
Die Hepatitis C, wir haben das noch bis Januar diesen Jahres noch nachkontrolliert. Die ist und bleibt nicht mehr existent.
Erfahrungen eines Hepatitis C-Patienten, von denen er mir im vergangenen Jahr an der Kölner Uniklinik berichtet hat. Bei mir im Studio ist wieder der Kollege und Medizinjournalist Martin Winkelheide. Martin, wir haben gerade den Fall eines Patienten gehört, bei dem diese Infektion ganz lange unentdeckt geblieben ist. Um das nochmal kurz klarzumachen, wie erleben Betroffene eine Hepatitis C-Infektion und ab wann treten dann klare Symptome auf?
Es treten nicht immer klare Symptome auf und genau das ist das Problem. Also die Inkubationszeit, also die Zeit von der Ansteckung bis eben erste Symptome auftreten können, kann ein halbes Jahr sein. Und dann kommt es eher zu unspezifischen Problemen, also zu Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Appetitlosigkeit, sodass viele erstmal denken, sie haben eher eine Grippe oder eine andere Infektion, aber sie denken erstmal gar nicht an die Leber.
Wie hat sich denn die Therapie im Laufe der Zeit entwickelt? Wir haben jetzt auch gerade in dieser Reportage oder im Fallbericht gehört, dass sich da doch über die Jahrzehnte einiges getan hat.
Ja, es hat sich dramatisch verändert. Zum Glück muss man sagen, denn am Anfang gab es nur eine Therapie, die nicht richtig gut verträglich war. Interferon, was eben alle zwei Wochen gespritzt werden musste. Das ist so ein Immunhormon plus Ribavirin, auch ein Medikament, was relativ unspezifisch wirkt. Und diese Kombinationstherapie, die dann oft über ein halbes Jahr lief und auch nicht immer zur Heilung beigetragen hat, haben viele Patienten sehr schlecht vertragen. Und deswegen war das keine gute Lösung. Und erst seit es gezielt wirkende Medikamente gibt, die in die Vermehrung des Virus eingreifen, das ist seit 2014 so, ist es möglich, eben 95% der Patienten tatsächlich zu heilen. Und in der Regel setzt man auf eine Kombinationstherapie. Also man blockiert eben Werkzeuge des Virus, das es zwingend braucht, um sich zu vermehren. Zum einen die Protease und zum anderen die Polymerase. Und das funktioniert sehr gut. Am Anfang war diese Therapie enorm teuer. Mhm. Inzwischen gibt es eben ein gutes Dutzend von Präparaten, die man kombinieren kann. Und die Preise sind auch deutlich in den Keller gegangen, sodass es auch Chancen gibt, die nicht nur hier in Deutschland anzuwenden, sondern auch weltweit.
Okay, also Infizierte sind im Grunde inzwischen heilbar. Warum wird dann die Hepatitis C immer noch als stille Epidemie bezeichnet?
Weil eben lange überhaupt keine Krankheitssymptome auftauchen. Also bei 80% der Patienten gibt es eben chronischen Verlauf und dann merken die erst eigentlich was, wenn die Leber nicht mehr richtig funktioniert oder eben es wird durch Zufall entdeckt bei einer Blutabnahme und wenn man dann genauer hinguckt. Und das heißt, die Krankheit kann über Jahre und Jahrzehnte unentdeckt eben erstmal verlaufen und bei jedem vierten kommt es eben langfristig dann doch zu Komplikationen, eben zu einer Leberzirrhose, weil das Virus eben dazu führt, dass nach und nach die Leber, die funktionierende Leber, die ein wichtiges Stoffwechselorgan ist, ein Kraftwerk in unserem Körper, dass die eben nach und nach narbig umgebaut wird und dann eben nicht mehr gut arbeiten kann.
Therapie ist ja das eine. Wie sieht es mit einer Impfung aus? Wie ist da der Forschungsstand?
Von der Impfung ist man leider immer noch sehr weit weg weil das Virus eben sehr wandelbar ist und weil es eben nicht eben dieses eine Virus gibt. Vielleicht gibt der Nobelpreis jetzt nochmal einen neuen Schub. Aber was eben das Allerwichtigste ist, glaube ich, nach der Entdeckung des Hepatitis C-Virus, war eben, dass man die Transfusionsmedizin sicherer gemacht hat. Und das konnte man zum Glück auch schon relativ schnell machen, sodass sich heute eigentlich kaum mehr Menschen über Blut und Blutprodukte anstecken, wie das eben in der Anfangsphase war. Zumindest hier in Deutschland, in Europa, in den USA. Weltweit ist es aber nach wie vor noch ein Problem. Und hier muss man noch unheimlich viel machen, dass man das Blut eben wirklich gut testet und infizierte Chargen sozusagen entfernt, damit sich keine Menschen mehr anstecken können. Wenn dann die Medikamente für alle verfügbar sind, könnte man das Virus auch nach und nach zum Verschwinden bringen. Also das eine ist Kontrolle von Blutprodukten und das andere möglichst Menschen, die krank sind, eben behandeln. Und dann könnte das Virus aus der Welt verschwinden.
Hepatitis C erkennen und therapieren oder künftig durch eine Impfung von vornherein verhindern. Informationen dazu waren das von Martin Winkelheide. Vielen Dank. Forschung zur Corona-Pandemie wurde heute, wie gesagt, nicht ausgezeichnet. Noch nicht, lässt sich vermutlich sagen. Aber wie auch schon erwähnt, hat die Corona-Pandemie durchaus ihre Spuren bei der heutigen Bekanntgabe der Nobelpreisträger hinterlassen. Der Raum am Karolinska-Institut war deutlich leerer als in den Jahren zuvor. Nie zuvor dürften Viren insgesamt so stark das Leben von uns Menschen beeinflusst haben wie im Moment. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, was die virologische Forschung zu Hepatitis C auch für die aktuelle Corona-Forschung bedeutet. Darüber spreche ich jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Michael Lange. Michael, zunächst mal, gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Hepatitis C und dem Coronavirus SARS-CoV-2?
Ja, es gibt eine ganz grundlegende Gemeinsamkeit, nämlich beide Viren nutzen die gleiche Form von Erbinformation. Das ist die RNA. Menschen, Tiere, Pflanzen, Bakterien nutzen alle die DNA als Erbmolekül. Und es gibt einige Viren, und dazu gehören beide in diesem Fall, also Hepatitis C-Viren und Coronaviren, nutzen ein anderes Molekül, das sonst eher als Botenstoff, als Boten-RNA bekannt ist, als Erbsubstanz. Aber dann hört es auch schon auf, die unter dem Elektronenmikroskop sehen die Viren recht unterschiedlich aus. Die Hepatitis-C-Viren gehören zu den Flaviviren, wie übrigens auch das Gelbfieber. Und SARS-CoV-2 ist klar, das weiß man inzwischen, das sind Coronaviren, also die sehen schon anders aus und gehören zu einer anderen Familie. Im Prinzip können zwar beide tödlich sein, aber Hepatitis C ist natürlich ein ganz typisches, das haben wir eben gehört, chronisches Virus. Also der Krankheitsverlauf ist chronisch. Es richtet mit der Zeit immer mehr Schäden an, die dann nachher deutlich werden. Und bei SARS-CoV-2 ist es ja so, man kennt diese schnelle Reaktion in der Lunge, die innerhalb weniger Tage zu starken Symptomen führt. Man muss aber allerdings sagen, bei SARS-CoV-2 wissen wir ja noch nicht, wie die chronische Entwicklung aussieht, ob da nicht auch chronische Schäden entstehen können. Also da könnte eine weitere Gemeinsamkeit entstehen.
Wir haben ja eben auf die Geschichte der Entdeckung des Hepatitis-C-Virus geschaut. Das war 1989, dass es entdeckt wurde und dann wurde es eben in den 1990er Jahren erforscht. Was hat sich seit damals in der Virusforschung generell geändert?
Also es hat sich enorm viel verändert. Es ist zwar so, dass das Nachweisprinzip sehr ähnlich ist, aber das liegt daran, dass die Hepatitis-C-Forscher ein Verfahren genutzt haben, das damals noch ganz neu war. Es ging darum, über die Erbsubstanz die Arbeit des Virus nachzuweisen, aber auch einen Virustest zu entwickeln. Das war damals noch ganz neu. Man muss sich vorstellen, 1990 hat das Humangenomprojekt begonnen. Das hat ja wirklich die Labormethodik damals auf den Kopf gestellt. Und in dieser Phase mit unglaublich viel Anfang und unheimlich vielen neuen Ideen, da haben diese Wissenschaftler geforscht und mussten ihre Methoden, um Hepatitis C zu erforschen, alle gerade erst neu entwickeln. Das war wirkliche Grundlagenforschung, Ende offen. Also darüber sprechen die Forscher auch heute noch voller Begeisterung. Und heute ist es ein bisschen mehr Routine. Es sind im Prinzip die gleichen Prinzipien, aber das geht alles ruckzuck und automatisiert im Labor. Also schon anderes Arbeiten heute.
40 Sekunden haben wir noch zur letzten Frage. Profitieren denn Virologinnen und Virologen von heute bei ihrer Arbeit von diesen frisch nominierten Nobelpreisträgern?
Auf jeden Fall. Die hatten damals noch die Zeit, das alles ganz genau auszuprobieren und haben wirklich die Methoden mitentwickelt, die die Corona-Forscher heute nutzen. Alles, was heute in den Laboren abläuft, sind Methoden, die damals per Hand gemacht wurden. Und die bauen darauf auf. Man könnte sagen, die Corona-Forschung von heute, die steht auf den Schultern der Hepatitis-C-Forscher, die jetzt ausgezeichnet werden mit dem Nobelpreis.
Michael Lange über Zusammenhänge zwischen Hepatitis C und Corona-Forschung. Vielen Dank. Und damit geht Forschung aktuell für heute zu Ende, ganz im Zeichen des Nobelpreises für Physiologie bzw. Medizin. Morgen widmen wir uns in Forschung aktuell dann ausführlich dem Nobelpreis für Physik. Mein Name ist Bernhard Pyritz. Danke fürs Zuhören im Namen des gesamten Teams und bis bald.
Sternzeit. 5. Oktober. Die Sonne von oben und unten. Könnte man das Sonnensystem von außen betrachten, so fiele auf, dass sich die Planeten alle in annähernd derselben Ebene um die Sonne bewegen. Die Fachleute sprechen von der Ekliptikebene. Als Folge davon können wir von der Erde aus die Polregionen der Sonne kaum beobachten. Auch die Planetensonden, die sich zumeist in oder nahe dieser Ekliptikebene bewegen, können mit ihren Messinstrumenten nur den äquatornahen Bereich der Sonnenumgebung beobachten. In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts wurde allerdings deutlich, dass zum Beispiel der Sonnenwind, eine beständig von der Sonne ausgehende Teilchenströmung, alles andere als gleichmäßig in alle Richtungen bläst. Vielmehr fanden die Astronomen in der äußeren Sonnenatmosphäre, von wo der Sonnenwind stammt, immer wieder neue Löcher, deren Einfluss auf den Sonnenwind zunächst unklar blieb. Um auch die Sonnenumgebung ober- und unterhalb der Ekliptik zu erforschen, wurde morgen vor 30 Jahren die gemeinsame NASA-ESA-Mission Ulysses gestartet. Die Raumsonde flog zunächst zum Jupiter und wurde durch den engen Vorbeiflug nahezu senkrecht aus der Ekliptikebene herausgelenkt. Anschließend erkundete sie bis 2009 den Sonnenwind auch in der dritten Dimension. Im vergangenen Februar startete die ESA mit dem Solar Orbiter eine weitere Sonnensonde. Sie soll nach insgesamt 9 Vorbeiflügen an Venus und Erde die Sonne ab 2028 auf einer um mehr als 30 Grad geneigten Bahn erkunden und so unseren Stern auch von oben und unten beobachten.